Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Biznote, Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Links, rechts oder Mitte? Mit Smart Data and Analytics von Biznote liegen Sie immer richtig. www.biznote.ch.
Das ist Roger gegen René. Zum ersten Mal statt Roger gegen Markus. Markus Somm ist in der Ferien. Anstelle von ihm ist der René Zeier. Er war vor kurzem im Doppelpunkt gewesen. Täglich zu lesen auf dem Medienportal Zack, Bumm und auf fast allen anderen Kanälen. Aber kurz zu dir, was machst du eigentlich? Wo verortest du dich politisch, René?
Ui, das ist jetzt eine ganz gewaltige Frage, als Marxist natürlich.
Ehrlich? Also gut.
Also von der Denke her.
Immer noch?
Ja, du, immer ich meine, noch. Kennst du eine bessere Erkenntnistheorie?
Ja, ich weiss, keine, wo mehr widerlegt worden ist in der Praxis, kenne ich.
Praxis und Theorie ist gut.
Ja, gut, also reden wir zuerst über Diktatur in Bern, genau. Und über Diktator Berset, dann über die SVP. Die will die Beizenöffnung per Gesetz verordnen am 23. März, dann Abstimmung über Indonesien-Abkommen und dann über Burka-Abstimmung in den Medien. Eben, du bist ein Marxist, du bist Spezialist für Diktaturen, die Block. Vater und Tochter haben geredet von einer Diktatur in Bern. Du bist Fachmann, geboren in der DDR, dann jahrelang in Kuba. Du weißt, wie eine Diktatur tickt. Was sagst du zur Schweiz als Diktatur?
Ja, das ist natürlich Unsinn, was da im Duett vorgetragen wird von der Familie Blocher. Also, man muss schon sagen, er geht, glaube ich, langsam ein bisschen ab. Und ob sie so eine würdige Nachfolgerin ist, weiß ich auch nicht. Ich meine, es gibt ja scheinbar zwei SVP-Bundesräte weiterhin, obwohl er sicher bedauert, dass der nicht mehr Blocher heisst. Aber von einer Diktatur in der Schweiz zu reden, das ist natürlich schlichtweg das Gaga.
Aber wie kann man auf das kommen? Das muss ja irgendeine Absicht dahinter sein. Man weiss, SVP seit Jahrzehnten, wo die Institution verächtlich machen, verunglimpfen und den Diktaturvorwurf darum nicht ganz zufällig. Ich finde ihn absolut erbärmlich.
So weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, aber weißt, das ist doch einfach so ein politisches Schwarz-Weiß-Binär, ja, nein, dafür, dagegen und dann hauen wir richtig auf die Kacke. Angelegenheit. Und ich meine, man muss schon auch sagen, selbst Alfred Rösti und so weiter, die eiern ja alle um das herum, wenn einerseits dem Herrn Blocher nicht zu nahe treten, andererseits sind sie wahrscheinlich auch der Auffassung, dass er da ein bisschen zu viel Gas gegeben hat.
Aber gleich, wenn wir dich schon da haben, vielleicht, was würdest du sagen, was sind die Insignien von einer Diktatur? Auf was muss man schauen, um etwas als Diktatur zu bezeichnen?
Es ist sicher ein Kontrollverlust von der Bevölkerung, also von denen, wo das angeht, wo beschlossen wird. Es ist ein Willkür, das heisst, es hängt von einzelnen Persönlichkeiten und leider meistens deren ihre Marotten ab. Und anstatt Diskussion, Debatte, Auseinandersetzung wird auch gern militärische Macht angewendet.
Okay, und dort gibt es meistens nur eine Partei. Als Marxist müsste dir das ja schmücken. Du bist eigentlich immer der, was nur eine Partei gab. Ist einfacher zu regieren, oder? Auf eine Art und Weise. Und jetzt haben wir ja noch gesehen, sie haben eine Art Gesslerhut angestellt, letzte Woche, der Chiesa, wo so der Borsolino vom Herrn Berset. Ja. Wie hast du das empfunden?
Ja, das ist jetzt wirklich ein bisschen Klamauk, Slapstick. Also ich weiss jetzt wirklich nicht, ob das der SVP ihrer Reputation wahnsinnig gut tut. Aber ja, ich meine, der Herr Blocher wird schon wissen, was er sagt, oder vielleicht weiss er es nicht mehr, dann ist es natürlich ganz schlimm.
Also Worte haben ja Macht. Man hat das gesehen in Amerika. Man hat immer gesagt, Wahlen sind gestohlen worden. Dann gibt es Leute, die dann das Kapitol stürmen. Und wenn man die Institutionen verrechtlich macht oder abwertet, dann können verschiedene Sachen passieren. Eben, ich meine, die SVP, du hast vorher gesagt, die haben ja zwei Leute in der Opposition, in der Regierung. Sie sind gar nicht Opposition. Trauen sie denn ihren Leuten das nicht zu? Oder was ist los? Wie siehst du das jetzt als Politbeobachter, René?
Ja, also als SVP-Bundesrat fände ich das jetzt nicht wahnsinnig lustig, muss ich ehrlich zugeben. Wobei, nochmal, ich meine, verächtlich machen Sturm aufs Kapitol, da muss man jetzt wirklich immer wieder die Kille im Dorf lassen. Also da wage ich mal Prognose. Es hat zwar schon illegale Besetzung vom Bundeshausplatz gegeben, aber ein Sturm aufs Bundeshaus, das sehe ich jetzt noch nicht so richtig um die Ecke kommen.
Ja, gleich, aber wir haben jetzt mal Kantone, die sich einfach darüber hinwegsetzen, der bundesrätliche Vorschrift, eben, man darf auch in den Skigebieten nicht auf der Terrasse servieren. Und das sagen jetzt unsere Kantone, so Ski-Sonderbund-Kantone, muss ich fast schon sagen, Innerschweiz plus Graubünden, das interessiert uns nicht, was von Bern kommt. Also das sind schon erste Anzeichen da für zivile oder in dem Fall sogar öffentlich-rechtlichen Widerstand gegen das, was von Bern aus vor Ich weiss nicht, ob das erste Anzeichen sind und ob man sich da Sorgen machen soll. Ich mache mir das ein bisschen, aber du als Marxist wahrscheinlich noch nicht, weil du hoffst ja auf die Revolution.
Ja, die Hoffnung hatte ich schon etwa 30 Jahren aufgegeben, vor allem in der Schweiz. Aber nochmal zurück zur langen Liebe der Föderalismus. Look, ich meine, Geld geht vor Gehorsam. Das ist eine alte Schweizer Berglerregel. Und Terrasse offen, lokal geschlossen. Da muss man ja sowieso schon mal grundsätzlich sagen, stell dir das mal bei diesen Temperaturen in der Stadt vor, wenn es denn wirklich kommt. Also das heisst, da steht die ganze Mannschaft Gewehr bei Fuß beziehungsweise Kochlöffel bei Fuß. Und dann regnet es, ist kühl und null Kunden. Ich meine, das ist ja von beiden Seiten her gaga, das mit der Terrasse, muss man schon auch sagen.
Aber gleich, jetzt kommt der Bundesrat am Mittwoch, wenn er dann sagt, okay, auf die Terrasse kann man gehen, dann ist er eingeknickt, wirkt das gegen aussen. Das heisst, die Methode kann wirken, obwohl es vielleicht sinnvoll ist. Ich bin der Meinung, es wäre sinnvoll, dass man auf der Terrasse mit nötigen Schutzkonzepten in Skigebiete sich ansetzen kann. Man ist draussen, wenn ein Abstand gehalten wird, wenn es sogar vielleicht noch Plexiglas gibt, dann sollte das gehen. Aber wir sind jetzt schon fast in einer Staatskrise, sehe ich da. Ja,
der die Terrassen, redet von, die Terrassen-Staatskrise.
Entschuldigung, nicht Schawinski. Herr Darbele, ausgerechnet der Darbele aus dem Wallis, redet von einer Bananenrepublik, wo ja sonst eigentlich der Kanton Wallis eine andere Art der Bananenrepublik ist, dass die immer das machen, was sie wollen und eigentlich sich nicht über die Ausserschweiz irgendwie graue Haare wachsen lassen.
Ja, also, vor allem auch noch der Herr Darbele, wo ja jetzt also wirklich in seinem Privatleben sämtliche christlichen Vorschriften schon wieder gesprochen.
Also das ist jetzt ein Unterzug.
Wenn man CVP katholisch und wir halten uns an und so weiter ist, dann dürfen wir es sagen. Wenn man es irgendwie so ist, sich lässt Schulden kommen auch nicht. Aber dort in dem Fall, aber gut, das ist ein Nebengleis. Aber nochmal zur Terrassenstaatskrise. Ich meine, der Bundesrat tut natürlich tatsächlich teilweise mit Notrecht funktionieren. Oder? Notrecht heisst bekanntlich das Ausschalten von weiteren parlamentarische Kontrolle und dass es dort dann irgendwann mal einen Rückstoß gibt vom Parlament aus, das finde ich jetzt also noch nicht eine Staatskrise, sondern eigentlich verständlich.
Moment. Also das Parlament hat am Bundesrat die Kompetenzen gegeben, hat auch ein Covid-Gesetz gemacht. Und jetzt will man das ein bisschen erweitern. Die Nationalratskommission hat zustimmend darauf reagiert, was die SVP, der gute Albert Rösti, gefordert hat, dass am 23. März alle Beiz in der Schweiz sollen geöffnet werden. Und das sollte man in ein Gesetz rein tun, also ein Gesetz, das man dann ganz nur langwierig kann verändern kann. Das ist doch einfach nur noch grotesk. So kann man doch nicht gegen eine Pandemie angehen. Oder willst du jetzt da sagen, wohl, du als Bundesratskritiker und Corona-Kritiker bis zu einem gewissen Grad, das finde ich jetzt cool.
Es ist halt ein Systemproblem. Ich meine, was kann das Parlament anders machen als Gesetz? Das Parlament ist nicht Exekutive, deswegen heisst es auch Legislative. Das heisst, das Parlament, das muss man sich so vorstellen wie ein Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung. Verwaltungsrat, das Parlament bestimmt so die grosse Linie und die Geschäftsleitung tut die ausführen. Ich meine, dass dann das Parlament langsam ein bisschen durchdreht. Und ich meine, wenn man schon Albert Rösti heisst, wenn man den Karl Lauer vielleicht auch noch erlaubt ist, dann muss man ja dafür sein, dass es wieder Rösti in der Breize gibt.
Und ja. Nein, muss nicht sein. Sättige Kala ist ein bisschen billig. Aber gut, anyhow.
Nein, also Moment, ich meine, jetzt kommt aber auch noch dazu, was ich der Gerechtigkeit halber muss sagen. Auf der anderen Seite gibt es so Politkreischinnen wie der Politchef Dennis von Burg bei TA Media. Ich meine, der nimmt das zum Anlass für einen Kommentar, wo er skandalös, irr, Corona-Lügner faktisch einen Putschversuch schreibt. Bürgerliche Politiker benehmen sich wie in einer Bananenrepublik. Ich meine, der Mann hat ja auch die Medikamente nicht genommen. Das muss man jetzt einfach auch sagen, wenn man sich so
ist also heftig. Aber es gibt ja die, die jetzt öffnen schreien, ohne Rücksicht auf Verlust. Die haben schon letzten Sommer gesagt, öffnen. Und es ist in die Hose gegangen. Also Lernfaktor null, würde ich da eher sagen. Aber ich glaube, du gehörst offenbar auch zu denen.
Sagen wir mal so, lieber Roger, ich meine, Politik hat ja auch immer etwas außerhalb von Diktaturen mit Vermittelbarkeit zu tun. Das ist eben das kleine Problem. Diktator kann sagen, da geht's durch. Und wem das nicht passt, der muss schauen, ob er das überlebt. In einer Demokratie, auch eine Regierung, die muss immer dafür schauen, dass sie einen gewissen Vertrauensgrundlage hat, dass man wirklich ihrer Wort folgen, einverstanden ist mit ihren Entscheidungen. Und wenn das langsam brösmelt, nach einem Jahr hin und her und zügsten Sachen und Milliardenschäden, dann ist das, glaube ich, zumindest ein Anzeichen, wo man sich sollte als Politiker Gedanken machen, aber nicht über
so. Ja, weil es einfach so komplex ist. Ich meine, in Deutschland ist es ja ähnlich. In Österreich hört man weniger Widerstand, obwohl sie nicht einmal Skigebiete aufgemacht haben. Und in der Schweiz hat man das Gefühl, das ist ja das letzte gallische Dorf, oder, wo da einfach sich gegen alle sinnvollen Corona-Massnahmen mit Macht wehrt, mindestens gewisse Gruppen, inklusive der René Zeyer. Und das widerspricht eigentlich den wirtschaftlichen Fakten und Daten, wie sie vorliegen, solange man nicht weitgehende Verimpfung hat von der Bevölkerung, 70-90%, gibt es keine Herdenimmunität. Und solange ist einfach das Problem bei uns virulent. Und wenn man schnell aufmacht, dann Halleluja, dann geht es wieder los.
Vielleicht können wir uns ja mal auf etwas einigen, was für dich vielleicht ein bisschen überraschend kommt. Es ist ja jeder weltweit am Ausprobieren, am Dafür, Dagegen, Lockdown, ohne, mit, was wirkt es, was wirkt es nicht. Ja. Vielleicht ist es einfach mal möglich zuzulassen, dass man sagt, okay, tun wir das doch vielleicht mal ein bisschen ausdiskutieren. Ich meine, das Grundproblem, das ich mehr gesehen habe in der Schweiz, ist nicht irgendwie eine Systemkrise, sondern das besteht dort drin, dass es die Rechthaber, die Guten, die wissen, wo es lang geht, und die das anders sehen und deswegen böse und falsche und Idioten und Corona-Leute sind. Das ist das Problem.
Das ist jetzt cheap. Es gibt auf der einen Seite die Wissenschaft und es gibt auf der anderen Seite Partikular- und Politikinteressen. Das ist doch der Gegensatz. Und nicht die Guten und die Bösen. Und die einen wollen ihre Süppli kochen politisch oder die anderen kämpfen um ihre Geschäfte. Das ist auch nachvollziehbar. Und auf der anderen Seite stehen die, die sagen, schaut mal, die Mutationen sind da. Wir wissen noch nicht genau, wie sie werden wirken. Aber wir müssen uns ernsthaft damit auseinandersetzen. Wenn wir gewisse Grenzen überschritten haben, dann wird es exponentiell. Das sind doch irgendeine Formbildungen. Und nicht gut oder böse, wie du es darstellst.
Aber hör doch mal auf mit der Unity-Doktrin der Wissenschaftler. Also wirklich, gerade vor kurzem finde ich es sehr lustig, haut ja ein Mitglied ehemals von der Taskforce, einem anderen Mitglied als in die Fresse, der man irgendwie suffisant zitiert, wo er vor einem Jahr gesagt hat, ja, also zweite Welle gibt es garantiert nicht, absolut ausgeschlossen. Und jetzt kommt er das aufs Brot geschmiert über vom anderen und so weiter. Und der Herr Salaty hat sich irgendwie auch ein bisschen in den Hintergrund geschoben, wo er gesagt hat, nein, läuft alles super, prima, geht jetzt wirklich also richtig in die gute Richtung. Also es gibt keine unitäre Doktrin von der Wissenschaft.
Mal, aber weitgehend. Und man lehrt laufend dazu. Und tatsächlich vor einem Jahr hat man viel weniger gewusst. Und da der Tanner-Ecker-Disput, den finde ich jetzt auch ein bisschen lächerlich. Aber etwas anderes noch. Der Uli Maurer hat gesagt, er will sich nur einmal impfen lassen, weil er zäh ist. Das ist eine neue Variante. Es gibt die einen, die sich impfen lassen, unbedingt, alles machen dafür. Und andere, die sagen, es sind Impfgegner. Aber einer, der sich einen impfen lässt und sich als zäh bezeichnet und damit alle anderen als Weicheier, das ist neu.
Ja, muss man es auch sagen. Ist ein bisschen speziell. Ich meine, man muss ja sagen, altersmäßig ist ja sicher berechtigt, sogar für zwei.
Nein.
Mit 70?
Er ist erst 70 gewesen. Nein, 75 ist
gewesen. 75
ist gewesen.
Okay.
Ja.
Gut,
im Moment noch. Vielleicht hat er ein schlechtes Gewissen,
genau, das
dass er sich wie alle anderen Bundesräte sich impfen lassen hat, also Privilegien geholt. Ich habe gelesen, dass Frau Merkel sich noch nicht impfen lassen hat. Genau aus dem Grund, weil sie die Altersgrenze nicht hat und das Privileg nicht hat wollen. Ja. Jetzt hat er ein schlechtes Gewissen vielleicht und sagt nicht, ich habe einen Fehler gemacht, sondern sagt, ich bin eigentlich mich erreicht der Virus nicht, weil ich bin der Uli von Inwi.
Naja, solange man sich in seine, soweit man sich in seine Hirnwindungen reindenken kann. Ich meine, ich finde es auch nicht der Anlass für keine Lust mehr zu sagen bezüglich einer zweiten Impfung, wenn man schon die erste macht. Aber ich meine, Altersschutz schützt vor Torheit nicht, wie es so schön heisst. Und ich meine, man kann ja den armen Herrn Maurer nicht dazu zwingen, auch noch eine zweite Impfung zu machen.
Nein, das will auch niemand. Aber wir haben einen Bundesrat, der eine Strategie hat, der einen vertritt, wo es ein Kollegialitätsprinzip gibt. Aufgrund von wissenschaftlichen Angaben, bisher hat noch niemand gesagt, eine Impfung, das ist gut. Man weiss, das hat eine gewisse Wirkung, aber die geht nicht so lang und ist nicht so stark. Und letzte Woche, wo da der Herr Berset angegriffen wurde, ist eben da von ihren eigenen Parteikollegen, ist er und ein paar Mal angestanden und haben gesagt, nein, nein, das ist die Meinung vom Gesamtbundesrat. Und dann gibt es wieder so einen typischen Uli Maurer-Ausrutscher. Der Keilusch-Bundesrat bezeichnet sich als Superman. Er braucht nur eine Impfung. Weil er Zeich ist.
Also Superman hätte er, glaube ich, jetzt nicht gesagt. Aber Zeich hätte
Nein, er gibt sich.
Okay, also vielleicht kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Vielleicht ist das ja seine Art, eine ganz subversive Kritik an der Politik vom Herrn Berset anzubringen.
Ja, wahrscheinlich auch. Ja, wahrscheinlich, aber das finde ich also völlig daneben. Auf dieser Ebene das noch zu machen. Und er gibt sich immer so bescheiden, volksnah etc. und benimmt sich einfach wirklich wie ein Täubeli-Bub, der sagt, ich mache einfach etwas anderes. Und es ist nicht das erste Mal, dass er in dieser Pandemie das Kollegialitätsprinzip verletzt. Er kann sich das offenbar erlauben, hat das Gefühl, er kann sich das erlauben. Und ich finde das völlig daneben.
Es tut mir wahnsinnig leid, Roger, da sind wir uns einig.
Schade. Also schauen wir beim nächsten Thema, machen wir kurz Werbung und reden nachher über das Wirtschaftsabkommen mit Indonesien.
Einfach die richtigen Kunden finden. Einfach werben, ohne Streuverluste. Einfach mehr Neukunden gewinnen. Einfach profitablere Kundenbeziehungen aufbauen. Einfach mehr aus Ihrem Marketing herausholen. Einfach die besten Adressen. Lassen Sie die Daten für Ihr Business arbeiten. Daten von Bisnode, Ihre Wirtschaftsauskunftei. www.bisnode.ch.
Vorgesehen ist ein Wirtschaftsabkommen mit Indonesien. Man hat auch andere vor, wie mit südamerikanischen Ländern, Mercosur. Dort sind 260 Millionen Leute davon betroffen. Und das Ganze ist eigentlich eine Palmöl-Diskussion, lanciert worden von diesen Umweltverbänden. Sie sagen, aus Umweltgründen sollte man nicht Palmöl machen und Urwald oder sonst den Wald abholzen. Aber ich habe jetzt mal das nachgeschaut. Es gibt ja kaum Import von Palmöl aus Indonesien. Ist das auch ein Phantomschmerz, wie man bei der Burka-Diskussion sagt. Was siehst du das?
Ja, da nimmst du mir gerade meine lustige Einleitungsfrage weg. Das habe ich eben auch nachgeschaut. Es sind 0,1% Import von der Schweiz aus Indonesien. Also selbst aus Burma oder politisch korrekt Myanmar sind 60 Mal mehr. Oder? Also von dem her finde ich leider auch, dass das ein typischer Gutmenschen-Stellvertreterkrieg ist, wo halt wieder mal irgendjemand ein Unrecht suchen, wo sie darunter leiden können. Und das ist so für mich auf der Ebene vom Gender Sternli in der Sprache, von der Männersprache, von Kampf gegen irgendwelche männlichen Vorherrschaftsregeln. Es zeigt einfach, also Gottfried Stutz, ich meine, in der Schweiz muss man doch einfach sagen, haben wir denn nicht ein bisschen andere Probleme als wirklich ein Referendum gegen einen Freihandelsvertrag, wo beide Seiten normalerweise nützt, weil 0,1% von unserem Palmöl unglaublicherweise aus Indonesien kommt.
Also richtig, und das meiste kommt aus Afrika, aus afrikanischen Ländern, wo eben auch die Export brauchen, damit sie sich irgendwie wirtschaftlich können über Wasser halten. Und ich glaube auch, dass da die Umweltverbände, denen ich immer sehr viel Sympathie entgegenbringe, wirklich ein Eigengold geschossen haben. Reden wir über Burka und Schweizer Medien. Wie verhalten sich jetzt die Schweizer Medien in der Burka-Diskussion, René?
Ich glaube, das ist also wirklich aschgrau. Muss man leider sagen, schlichtweg aschgrau. Es ist doch ganz einfach im Grunde genommen. Freiheit, die da immer angeführt wird, kann nie grenzenlos sein. Das ist einfach so banal einfach, dass alle die, die immer behaupten, Religionsfreiheit, überhaupt Freiheit, das geht doch nicht in einer liberalen Gesellschaft, dass mir da Leute vorschreiben, was sie dürfen anlegen und was sie nicht dürfen anlegen. Das ist einfach so etwas von absolut gaga. Also wenn
Aber wie wird es denn abgehandelt? Also wir müssen mal vergleichen. NZZ ist klar für das Verbot. Leitartikel vom Chefredakteur himself, der dann aber auch noch hingewiesen hat im Vergleich, jetzt sagen wir zu meinem Redverbot, wo katastrophal war, weil das Religionsfreiheit eingegangen hat, ist er ganz klar für das Burka-Verbot. Auch wenn der Absender ein bisschen speziell ist und so ein Geschmäckchen hat, das Egerkrieger-Komitee. Und im Blick ist man ein bisschen schwankend aus der Franka Meyer, wo seit Jahren mit Schaum vor dem Mund gegen die Islamwetterer, könnte mich fast schon ein bisschen ins andere Lager bringen. Aber dann gibt es noch die Media. Ja. Und darüber hast du auch etwas geschrieben in deinem Portal, Zackbum. Ja.
Eben, ich meine, ich bin auch hin und her gerissen gewesen, muss ich ehrlich sagen, weil also das ist tatsächlich ein bisschen komplizierteres Thema als ja, nein, aber man muss ja ja oder nein entscheiden am Schluss. Was hingegen dann wirklich nicht geht, ist so ein absoluter Wahnsinn, wie der Herr Philipp Loser, also Nomen ist Omen, muss ich da leider wieder sagen, der will die Initiative zu einem Witz machen, beziehungsweise er behauptet, die einzige richtige Art, mit deren Initiative umzugehen, sei, sich darüber lustig zu machen, Witz zu machen. Und dann ist sie auch noch irgendwo bezeichnend, dass er zwei Zweitklass-Satiriker in Anführungszeichen gefunden hat. Und Patti Basler, wo meistens schneller redet, als sie denkt, sagt dann tatsächlich einen absolut sinnbefreiten Satz wie: Man will Frauen verbieten, wie sie sich kleiden. Das ist doch absurd. Im Gegenteil. Wenn sie als Frau oder die Frauen in einem fundamentalistisch-islamischen Land ohne Burka rumlaufen, dann geht es denen so dreckig, das geht ja bis zu Steinigungen, Folter, Gefängnis, Zeugs und Sachen, weil sie eben nicht dürfen sich so anlegen, wie sie wollen. Und dass man so ein Symbol, das muss man ja einfach sehen, das ist kein Ausdruck von Religion, gibt es ja auch gar nicht im Koran, das ist ein Symbol. Wie Alice Schwarzer, wo sich schon für so Sachen eingesetzt hat, wo der Herr Loser schon noch irgendwie den Windeln gemacht hat, die sagt völlig richtig, die Burka, der Niqab, ist ein Symbol für die religiöse Unterdrückung von der Frau. Und wenn das so ein Symbol geworden ist, dann muss man es symbolisch bekämpfen und sagen, nein.
Ja, und interessant ist natürlich, wenn man mit dieser Argumentation vorgeht, sagt man, jeder, der ja stimmt, ist auf einen Witz reingefallen. Also, müsst doch überhaupt nicht euch kümmern über den Inhalt. Ihr merkt, ihr dürft nicht auf einen Witz reingefallen. Und damit das dann nicht irgendwie in Frage gestellt wird, hat man Kurt Pelda, der grosse Spezialist beim Tagesanzeiger, der bei uns im Talkradio am letzten Donnerstag das sehr klar dargelegt hat, aus allen Richtigen mit seinen Kenntnissen, lässt man dort nicht zu Wort kommen. Und das finde ich schon ein bisschen speziell in dem Ganzen. Und zeigt auch vielleicht doch ein bisschen auf, in welcher Form und Verfassung die Schweizer Medien sind bei gewissen Themen. Man redet auch ein bisschen von Woke-Kultur, dass nur noch gewisse Sachen gehen. Offenbar beim Tagesanzeiger in Sachen Burka ist nur das eine möglich. Und wenn man das Argument nicht abhandeln will, dann sagt man, das Ganze war ein Witz gewesen.
Das mit ein bisschen speziell finde ich jetzt also ziemlich altersmilde, lieber Roger. Ich meine, das ist ja noch der zweite Punkt. Ich meine, der Herr Loser, wo schon das absehbare Niederlage von seiner Sache sieht, der sagt ja ganz klar am Schluss von seinem Artikel, also muss man gar nicht ernst nehmen, was die Mehrheit da in der Schweiz beschließt, das ist doch furz egal, wenn es nicht meiner Meinung übereinstimmt. Das muss man sich mal vorstellen, in der Media, und das finde ich das Bedenkliche, da gibt es ja aus ein paar Kontrollinstanzen, wo sich also wirklich aufs Gender-Sternli genau schauen, dass da alles politisch korrekt abläuft und Zeugs und Sachen. Und dann darf im Tagesanzeiger so etwas jemand schreiben, der für die Seite 3 verantwortlich ist. Das ist doch eigentlich ungeheuerlich.
Also, das wird eine sehr spezielle Abstimmung geben. Wahrscheinlich gibt es ein Ja. Ich bin auch so hin und her gerissen, was ich schon mal gesagt habe, bei Roger gegen Marco. Am Schluss ist das Pendel ein bisschen zu einem Ja ausgeschlagen, auch trotz Egerkinger-Komitee, obwohl es dort eben ein Geschmäckchen hat, weil die sind ja nicht für die Freiheit der Frauen, sondern sie sind immer gegen den Islam gewesen und gegen Religionsfreiheit, was sie ja bewiesen haben, auch schon beim Minarettverbot. Trotz allem bin ich eher auf dieser Seite und du offenbar auch, Mäppchen, oder?
Naja, man muss allerdings doch der Gerechtigkeit halber sagen, das versteht zwar eigentlich auch niemand. Der Herr Blocher hat ja schon bekannt gegeben, dass seine Frau dann im Fall fürs Frauenstimmrecht gewesen sei. Wie sie das, allerdings zum Ausdruck gebracht hat.
Das ist unter dem Stichwort, das ist nicht irgendeine politische Meinungsäußerung, sondern dem kann man eher sagen, leichte Demenz, oder? Ja, was, also bitte, wenn ein Altbundesrat sagt, der weiss, wie die Abstimmung dort war, weil ich dabei war, meine Frau hat so gestimmt.
Nein, sie war dafür. Also,
das ja, aber sie hätte ja nicht abstimmen können.
Nein, das hat sie nicht, aber sie hat dem Papi gesagt. Ah, okay. Also, gell, Christoph, sagst du dann schon ja.
Aha, gut. Dann habe ich vorher gemeint, dass ich habe, so wie ich es verstanden habe, ja gestimmt.
Gut, dann also, ist es allerdings langsam grenzwertig, muss ich auch sagen.
So wie das Roger gegen René zum ersten Mal angefangen haben, wir mit Roger gegen Roger, dann Roger gegen Markus, heute Roger gegen René. Nächste Woche wieder Roger, der bleibt immer da, der geht auch nie in die Ferien. Wieder gegen Roger gegen Markus und jetzt geht es weiter im Programm von Radio 1. Schönen Abend und viel Vergnügen. Dir danke vielmals, René.
Danke, na.
Radio 1 Wetter wird Ihnen präsentiert von. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.